Und das Schöne beim Vogelbeobachten ist auch noch, dass man jedes Mal was Neues entdeckt. Also es wird nie langweilig. Selbst wenn ich wieder einen Haussperling sehe, schaue ich gerne ganz genau hin, weil der macht bestimmt irgendein Verhalten oder zeigt irgendwas, was ich vorher noch nie gesehen habe bei Haussperlingen.
Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhardt, Pressereferentin beim LBV und gemeinsam sind wir unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Es zwitschert in ganz Bayern aus den Hecken und von den Dächern. Doch wer singt da eigentlich? Um das zu beantworten, ist Vogelstimmenexpertin Dr. Angelika Nelson heute mein Gast. Wir sprechen über die Forschung zum Vogelgesang und darüber, wie jede und jeder das Erkennen von häufigen Vogelstimmen ganz einfach lernen kann. Außerdem geht es um die bürgerwissenschaftlichen Mitmachaktionen Stunde der Gartenvögel und Dawn Chorus, die beide im Mai stattfinden. Viel Spaß bei dieser musikalischen Folge. Hallo Angelika, schön, dass du heute da bist im Podcast Ausgeflogen.
Ja, schön Steffi, dass ich heute da sein darf.
Welchen Vogel hörst du denn gerade am Morgen als erstes, wenn du in der Früh aufstehst?
Also wenn ich in der Früh aufwache, ist eigentlich die Amsel immer der Erste. Und dann gefolgt ziemlich bald bei uns von der Kohlmeise. Das ist eher unwahrscheinlich oder eher das ist nicht so häufig. Also meistens ist eigentlich das Rotkehlchen dann noch ein zweiter Vogel, der so als nächstes singt.
Singt die Kohlmeise dann sonst später oder warum ist es nicht so wahrscheinlich?
Die Kohlmeise ist eigentlich eher ein bisschen später dran normal, ja. Weil die Vögel, die singen ja alle nach einer bestimmten Uhrzeit eigentlich in der Früh. Also Uhrzeit ist natürlich nur von uns. Also die singen halt nach dem Sonnenstand. Und da sind halt so ein paar, die Amsel und Rotkehlchen zum Beispiel, sind eben die, die früh schon singen. Und Kohlmeise, Blaumeise, die kommen dann ein bisschen später. Star zum Beispiel ist auch ein relativ Spätaufsteher.
Wie bei uns Menschen, da gibt es ja auch Frühaufsteher und Spätaufsteher.
Genau.
Sehr schön. Wieso singen Vögel denn überhaupt?
Ja, dazu gibt es verschiedene Theorien. Also die Vögel singen ja eigentlich hauptsächlich während der Brutsaison. Also gerade bei uns jetzt in Europa, da ist ja das ab März oder so, dann bis in Juli hinein. Und da singen sie eigentlich hauptsächlich, um entweder ein Revier zu verteidigen oder Weibchen anzulocken. Also es ist Partnerwahl. Ist eigentlich auch total interessant, wenn man darüber nachdenkt, weil auf der einen Seite ist es geh weg und auf der anderen komm her. Und das ist irgendwie die gleiche Message oder so in einem Gesang.
Kann man es dann unterscheiden, die Rufe? Also eher dieses Anlocken oder dieses Abstoßen, sag ich mal?
Das ist eine gute Frage. Also bei manchen Vogelarten gibt es das schon, dass es bestimmte Gesänge gibt, die jetzt nur an die Weibchen gerichtet sind und andere Gesänge eben nur an die Männchen. Es ist überhaupt so, weil du es gesagt hast, Rufe, dass man da ganz genau eigentlich unterscheiden muss zwischen Rufen und Gesang. Also Gesang sind eben die Laute praktisch, die ein Singvogel jetzt während der Brutsaison hervorbringt, die auch gelernt sind, also fast so wie menschliche Sprache. Und die Rufe im Gegensatz, die sind meistens ein bisschen einfacher, die sind nicht gelernt, das heißt, sie sind angeboren. Und das sind eben ganz wichtig, die haben ganz wichtige Funktionen, wie zum Beispiel die Bettelrufe. Also wenn ein Vogel im Nest erst lernen müsste, wie er um Futter bettelt, dann ist er wahrscheinlich schon verhungert. Daher ist das gut, wenn das angeboren ist und er kann das einfach automatisch sofort machen. Also es gibt da Bettelrufe, dann gibt es Alarmrufe, es gibt Kontaktrufe, es gibt sogar Kopulationsrufe, also wenn es zur Paarung geht. Also die Rufe haben meistens eine ganz spezielle Funktion.
Gibt es dann auch den Fall, dass Vögel nicht aus einem bestimmten Grund singen, sondern nur so zum Spaß, also wie wir Menschen vielleicht auch Musik machen?
Das ist natürlich eine interessante Frage und das haben Leute auch schon versucht zu untersuchen. Nur wissenschaftlich kann man das natürlich nicht erfassen, weil wir stellen eine Hypothese auf, stellen eine Frage und versuchen die zu beantworten. Und da kann man natürlich nie herausfinden, ob der Vogel das jetzt aus reiner Freude am Singen macht. Aber es gibt zum Beispiel Musiker, die eben mit den Vögeln gemeinsam Musik machen. Also ich lese da gerade ein Buch von David Rothenberg, ein Amerikaner, und der spielt Klarinette zum Beispiel und spielt das eben mit den Vögeln. Und da ist jetzt gerade in Australien, da gibt es ja diese Lyrebirds, die eben auch ganz dafür bekannt sind, dass sie viele verschiedene Vogelstimmen nachahmen. Und da spielt er jetzt eben mit dem und merkt auch, wie der Vogel eigentlich auf ihn reagiert und da eben auch ein bisschen seinen Gesang geändert.
Du hast ja über 10 Jahre an der Ohio State University in den USA zu Vogelstimmen geforscht, also bist auch eine Vogelstimmen-Expertin und hast dort dann auch das Tierstimmenarchiv geleitet. Wie untersucht man denn überhaupt den Gesang oder die Rufe von Vögeln? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also den Gesang bei den Vögeln zu untersuchen ist eigentlich relativ einfach, weil man kann nämlich schön Fragestellungen an die Vögel praktisch weitergeben. Das heißt, man macht sogenannte Playback-Versuche, wo man im Prinzip eben mit einer Aufnahme und einem Mikrofon hinausgeht in das Revier von einem Vogel und dann dort eben über das Mikrofon eben, oder über einen Lautsprecher natürlich, über einen Lautsprecher abspielt, wie einen Vogelgesang. Und da kann man dann eben praktisch den Vogel fragen, wie reagiert er jetzt auf unterschiedliche Gesänge? Wie reagiert er auf den arteigenen Gesang? Wie reagiert er auf den Gesang von seinem Nachbarn gegenüber einem anderen Vogel, der jetzt nicht, den er noch nie gehört hat? Und solche Sachen. Und man schaut dann einfach eben, wie der Vogel auf den Lautsprecher reagiert. Also im Prinzip eben dann auf den Gesang, den man abspielt. Und da kann man dann eben ganz verschiedene Verhaltensweisen feststellen. Und die dann eben aufnehmen und dann eben schauen, ob er da jetzt näher an den Lautsprecher kommt oder eben weiter weg bleibt und so.
Also quasi durch Experimente und Beobachtungen so.
Genau, also man macht eben, am Anfang macht man meist Beobachtungen und schaut sich eben mal an, was man eben so sieht und wie der Vogel eben natürlich interagiert. Man sieht ja oft, gerade sagen wir bei Kohlmeisen, Blaumeisen, dass da eben zwei Reviernachbarn oder so sich treffen sozusagen und da eben mal gegensingen. Man hört das zum Beispiel auch schön, fällt mir gerade ein, bei Spechten. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn die eben auch ihre Reviere abstecken und klopfen, da sollte man mal zuhören, wenn man den einen trommeln hört, ob man dann nicht irgendwo in der Ferne einen anderen praktisch antworten hört und der trommelt dann zurück. Also das wäre so eine Beobachtung und da kann man sich dann überlegen, wie kann ich das jetzt testen? Ist das wirklich so, dass der trommelt, weil der andere es eben gerade getrommelt hat? Dann kann man das eben zum Beispiel abspielen an verschiedenen Stellen in seinem Revier und da eben schauen, wie er darauf reagiert.
Wenn ich an diese Beobachtungen habe oder vielleicht auch einfach Aufnahmen aus der Natur, wie wertet man die dann wissenschaftlich aus?
Also da gibt es verschiedenste Softwareprogramme am Computer. Das ist eben vielleicht auch ganz wichtig für uns Menschen, weil wir sind ja, oder die meisten von uns sind ja beim Zuhören jetzt nicht so gut eingestellt auf wirklich die feinsten Unterschiede und Details zu hören, sondern wir sind eher visuell ausgerichtet. Und daher, was diese Programme eben machen, ist, dass sie den Gesang praktisch grafisch darstellen in sogenannten Sonogrammen oder Spektrogrammen. Und da sieht man dann eben wirklich die ganzen Feinheiten im Gesang eines Vogels und kann sich denen auch gleichzeitig anhören. Aber man kann dann eben verschiedenste Maße nehmen an diesem Gesang, zum Beispiel eben in welcher Frequenz der Vogel singt und wie lang die Pausen zwischen den einzelnen Noten sind und überhaupt, welche Noten singt er, also wie schauen die unterschiedlich aus, werden die in Phrasen zusammengefasst. Und das kann man dann eben alles praktisch quantitativ erfassen und dann statistisch auswerten.
Was war so deine wichtigste Erkenntnis in deiner langjährigen Vogelstimmenforschung?
Also ich habe mich ja lange mit dem Dawn Chorus beschäftigt, also mit dem zeitlichen Morgengesang noch vor Sonnenaufgang. Und da stellt sich immer noch die Frage, also es ist immer noch nicht wirklich geklärt, warum die Vögel denn um diese Uhrzeit schon singen? Warum singen sie eben so zeitig? Und da gibt es halt verschiedene Theorien und eins ist eben, dass dieser Gesang speziell an die Weibchen gerichtet ist. Und gerade bei vielen Arten ist es ja so, dass die Männchen zwar mit einem Weibchen verpaart sind, also praktisch in einem Revier zusammenleben, aber dann trotzdem noch auch mit anderen Weibchen eben kopulieren und da eben sozusagen fremde Eier dann im Nest liegen haben. Und da haben wir festgestellt, dass beim Dawn Chorus, dass es die Männchen sind, die am frühesten beginnen zu singen. Also wer am zeitigsten anfängt, das sind dann die Erfolgreichen. Also da sieht man, das sind dann die Väter in vielen verschiedenen Nestern. Weil da eben wahrscheinlich die Weibchen, wenn die aufwachen und die hören irgendwo einen Vogel singen, dann fliegen die eben vielleicht dorthin und ja.
Verstehe. Also quasi ja. Der frühe Vogel, der fängt nicht nur den Wurm, sondern er bekommt auch die besten Weibchen.
Bekommt auch die Vaterschaften, genau.
Schön. Jetzt hast du schon ein bisschen beschrieben, wie man das auswerten kann und dass man zwischen Gesang und verschiedenen Wahn oder Lockrufen unterscheiden kann. Aber können wir Menschen oder eben gerade ihr als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler Vögel überhaupt verstehen?
Also wenn man sie natürlich mal erforscht hat und eben diese unterschiedlichen Rufe kennt, dann geht man schon ein bisschen anders durch die Welt, weil man hört dann eben die Vögel um einen herum singen oder rufen und man hat dann schon so ein bisschen eine Vorstellung, eben was da gerade abläuft oder was gerade passiert. Und man hört eben zum Beispiel auch, ob da jetzt eben zwei verschiedene Kohlmeisen singen und denkt sich dann eben immer gleich, ja, okay, interagieren die jetzt miteinander oder was passiert da? Oder oft ist es halt auch so, dass da gerade eine Katze durch den Garten schleicht und drum ertönt eben der Warnruf und dann gehen eben alle in volle Deckung.
Wie lernen Vögel dann das Singen?
Das ist eben sehr ähnlich zum Sprachenlernen bei uns Menschen. Also die gehen auch so verschiedene Stadien durch. Erstens mal lernen sie ihren Gesang auch nur ganz zeitig im Leben. Also es ist wirklich so in den ersten Monaten, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind. Da müssen sie eben andere Vögel hören, also die arteigenen natürlich. Und sie müssen auch sich selbst hören können. Also das haben eben auch verschiedene Experimente gezeigt, weil die Vögel eben sozusagen eine Art Schablone, mit der geboren werden. Das heißt, sie wissen ungefähr, wie ihr arteigener Gesang sich anhören soll. Macht ja auch Sinn, wenn man jetzt denkt, eine Amsel, wenn die im Nest sitzt und aufwächst, dann hört die ja nicht nur Amseln singen, sondern da singen auch Rotkehlchen, Blaumeise, Kohlmeise, Buchfink. Woher soll die jetzt wissen, was sie da genau lernen soll? Und dann gehen sie eben so verschiedene Stadien durch. Also das heißt, als erstes produzieren sie mal nur einzelne Noten. Die sind vielleicht noch nicht einmal auch in der richtigen Reihenfolge. Also das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich diese Gesänge anschaut und eben da versucht herauszufinden, wo sind da jetzt die charakteristischen Teile. Und der Vogel hört sich dann eben und kann das dann wieder eben an seine Schablone praktisch weiter anpassen und perfektionieren. Und schlussendlich kommt dann eben der richtige Amselgesang raus in dem Fall.
Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Vogelstimmen gesprochen, aber wollen sie natürlich auch anhören. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen Gezwitscher einspielen und genau, du kannst uns dann ja gerne mal sagen, was man denn da alles so hören kann.
Oh, da hast du ja gleich mit einem ganz schönen Vogel angefangen oder mit einem ganz tollen Gesang. Das war die Nachtigall, die man da so ganz laut gehört hat. Ist gar nicht mehr so häufig bei uns, der Vogel. Aber bei uns an dem Umweltbildungszentrum, wo ich arbeite, in Arnschwang oder in Neuswartling, Zentrum Mensch und Natur, da hört man die eben noch auf der Drahtinsel und da habe ich auch die Aufnahme gemacht. Man hört auch, dass es im Frühling war, weil da eben viele andere Vögel auch noch im Hintergrund singen. Den Kuckuck werden vielleicht viele erkannt haben, aber auch der Zilpzalp, den hat man gehört. Also
war da auch eine Taube, die kurz so ein bisschen gegurrt hat? Oder?
Es kann sein, also ja. Tauben gibt es bei uns auf alle Fälle auch. Ja. Also ist beides, die Ringeltaube und auch die Türkentaube kommen dort vor. Ja.
Ja. Genau, also ich habe nämlich auch hauptsächlich den Kuckuck erkannt, den kann man ja auch immer sehr, sehr gut an seinem Ruf erkennen. Die Nachtigall gilt ja so als eine der schönsten Sängerinnen in der Vogelwelt. Welche Vögel singen denn sonst noch am schönsten und kann man das vielleicht auch sagen? Vielleicht sogar wissenschaftlich. Also warum ist ein Vogelgesang schöner als der andere?
Also ich glaube, für uns ist meistens so, dass diese melodischen Gesänge, dass die uns halt sehr ansprechen. Da kommt zum Beispiel auch das Rotkehlchen, fällt mir da gleich ein. Oder auch die Amsel, also die hat ja auch so einen ganz melodischen Gesang. Zaunkönig ist natürlich auch wunderschön. Das ist übrigens auch einer der lautesten Sänger für seine Größe. Also ist ja ein ganz kleiner Vogel, aber singt sehr, sehr laut. Und ich glaube, das geht vielleicht auch darauf zurück, also wenn man jetzt denkt, so Urvölker oder so, die richten sich ja auch sehr viel an Naturlauten und Vogelgesängen und richten auch ihre Musik danach aus. Und da werden eben auch viele dieser Vogelgesänge eigentlich in die Musik eingebaut. Und ich glaube, das sind dann eben auch hauptsächlich diese melodischen. Obwohl rhythmisch ist natürlich der Zilpzalp auch ein toller Vogel. Also einfach mit seinem Zilpzalp, Zilpzalp. Und das halt auch variiert in unterschiedlicher Schnelligkeit.
Ja, dann würde ich auch gleich mal ins Rotkehlchen, was du als erstes genannt hast, nochmal reinhören. Was kann man denn da erkennen oder was macht den Rotkehlchengesang aus?
Also das ist eben auch wunderschön melodisch und da müsste man sich jetzt eben wirklich den auch mal grafisch anschauen und da eben versuchen herauszufinden, ob da nicht doch Wiederholungen drinnen sind. Also so ein paar Elemente kann ich da schon immer wieder hören und also ist jetzt nicht so variabel, wie man vielleicht beim ersten Hinhören oder so denkt. Das ist vielleicht überhaupt was. Ich meine, wir können ja die Arten am Gesang bestimmen. Mhm. Also das heißt, es hat schon jede Vogelart so ihren eigenen Gesang und hat dann natürlich Variationen innerhalb dieses Gesangs. Und manche haben mehr Variationen und andere weniger. Also die Nachtigall ist halt ein Beispiel mit sehr vielen Variationen, also bis zu 100 oder mehr.
Dann würde ich auch gerne nochmal die Amsel abspielen, weil es auch immer, also es ist der einzige Vogel, oder es ist nicht der einzige, aber einer der Vögel, den ich auf jeden Fall immer erkenne, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder selber draußen bin, die Amsel.
Ja, da denke ich gleich an so einen lauen Sommerabend, wo man draußen sitzt im Garten und ja, die Amsel singt da eben am Dach oben. Es ist halt schon auch spannend, wenn man daran denkt, eben, was diese Vogelgesänge dann mit uns machen, wenn man die eben hört. Also da kommen dann so viele Assoziationen gleich raus und oder mit und ja, es ist einfach schön.
Total, ja. Ich finde, die Amsel ist auch ein Frühlings- und Sommervogel und ja. Sehr schön. Jetzt hast du vorhin auch schon den Zaunkönig genannt, der sehr, sehr laut singt. Wie laut ist der für seine Größe? Kann man sich das irgendwie vorstellen?
Also die Lautstärke eines Vogels kann man sehr gut in Dezibel messen, obwohl sehr gut ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Es ist nämlich recht schwierig eigentlich, die Lautstärke eines Vogels zu messen, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, weil es kommt immer darauf an, ob der Vogel jetzt direkt an einen gerichtet ist oder sich ein bisschen abwendet, ob da noch Hintergrundgeräusche sind und so weiter. Aber so ein Zaunkönig, also man sagt, dass das fast wie so Presslufthammer oder so Lautstärke ist. Obwohl den Vergleich finde ich nicht so schön, weil Presslufthammer und Zaunkönig, also das ist ja wie, also wirklich wie das Gegenteil.
Ja,
also
ja.
Das passt nicht zusammen.
Wie funktioniert das dann, dass ein kleiner Vogel so laut singen kann?
Ja, Vögel sind einfach tolle Tiere. Die können viele Sachen, wo wir uns nur einfach wünschen könnten, dass wir die auch so ungefähr machen können, wie zum Beispiel fliegen. Aber dann eben auch beim Singen einfach eine tolle Lautstärke zu kriegen. Und die zwei Sachen hängen eigentlich zusammen, denn für beides braucht man viel Luft, viel Sauerstoff. Und da haben die Vögel ein wirklich gut entwickeltes Atmungssystem. Also die haben eine Lunge, so wie wir auch, aber die Luft fließt durch ihre Lunge in einem Strom. Also die geht nicht hinein und hinaus praktisch am gleichen Weg, sondern es ist praktisch ein unidirektional, also halt einfach nur in eine Richtung. Und das können sie eben machen, weil sie noch verschiedene Luftsäcke haben. Also die haben noch so 4, 5 Luftsäcke, wo praktisch bei einer Einatmung eben die Luft hineingeht und dann geht sie von dort dann erst weiter in die Lunge und dann wieder hinaus. Also das heißt, die frische und die alte Luft treffen sich praktisch nie, weil das eben in einem so einem Kreislauf eben durch den Körper geht. Und dadurch können sie eben auch eben Luft aufheben eben in diesen Luftsäcken. Und das wirkt dann fast wie so ein Blasebalg oder so, wo dann der Zaunkönig da eben nochmal richtig so Druck machen kann und eben die Luft rauspressen und laut singen. Ja.
Wir haben noch eine andere Aufnahme, die klingt jetzt vielleicht auch im Vergleich zu den Gartenvögeln noch ein bisschen spezieller. Wir hören mal rein. Ja, wer war das denn?
Ja, vielleicht hat da der eine oder andere sogar einen Gartenvogel rausgehört. Das ist nämlich ein Vogel, der imitiert, der andere Vögel nachahmt. Das war ein Sumpfrohrsänger. Also der kommt bei uns also eher in Feuchtgebieten vor, also eben gerade an dem Umweltzentrum, wo ich arbeite. Da gibt es eben dann auch in der Umgebung gibt's eben Felder mit Gräben dazwischen und da habe ich eben auch die Aufnahme gemacht. Was bei der Aufnahme noch speziell ist, ist, dass das fast um Mitternacht, glaube ich, war. Also das ist auch einer der wenigen Vögel, die in der Nacht singen. Und das ist wirklich ganz lustig, wenn man da eben unterwegs ist in der Nacht. Ich war eigentlich auf der Suche nach Wachtelkönigen, habe aber leider keinen gefunden. Aber dafür hat dann plötzlich eben ein Singvogel sich lautstark gemacht und ja, mich gleich aufgenommen.
Und kannst du dann erkennen, welchen Vogel er imitiert hat?
Also da jetzt direkt raus habe ich es jetzt nicht gehört, aber ja, man muss sich das jetzt wahrscheinlich auch wieder anschauen, beziehungsweise dann nochmal in kleinen Teilen abspielen. Und oft sind halt die Imitationen jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig, sondern ja, man kann das dann erahnen.
Und warum machen Vögel das?
Das ist eben auch wieder, damit sie Abwechslung noch in ihren Gesang hineinbringen. Also ist natürlich wieder unsere Interpretation, aber das kennt man von einigen Arten. Zum Beispiel der Star macht das ja auch. Und die können nicht nur andere Vogelarten nachahmen, sondern auch andere Laute, die sie hören, zum Beispiel Handy-Klingeltöne oder so. Oder Sirenen, das sind auch ganz, ganz beliebte, dass die die nachahmen.
Ja, jetzt gibt es ja nicht nur die berühmten oder sehr lauten Sänger, sondern auch so ja, klassische Allerweltsvögel, die man auch viel im Siedlungsraum, in der Stadt, auf dem Dorf hören kann. Also zum Beispiel die Sperlinge, die in der Hecke zwitschern oder die Krähen und Elstern, die man da vielleicht auch ein bisschen ja, krächzen hört. Wie schätzt du denn diese Gesänge ein?
Also die Gesänge finde ich total schön, weil das sind eben einfach die, die bei uns immer in der Umgebung sind und die wir jetzt vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen. Aber ich glaube, wenn die fehlen würden, dann fehlt uns auch total etwas. Also ich habe das jetzt schon von einigen Leuten gehört, dass sie eben gesagt haben, dass der Sperling plötzlich eben nicht mehr aus der Hecke ruft oder singt und dass ihnen einfach was fehlt dabei. Und gerade der Haussperling ist ja leider einer der Vögel, die jetzt sehr abgenommen haben über die letzten Jahre. Und da sieht man dann eben wieder, ja, wie sehr wir da doch dran gewöhnt sind. Und das gehört einfach in unser Umfeld dazu.
Jetzt meinst du ja schon, dass beim Sperling die Bestände einfach zurückgehen und allgemein sind ja viele Vogelarten gefährdet oder teilweise vom Aussterben bedroht. Also es wird ja auch sozusagen immer ruhiger in der Vogelwelt. Kann man das auch in der Vogelstimmenforschung nachweisen, dass sich was in den Gesängen über die Jahre verändert?
Ja, also das merkt man auf alle Fälle. Also gerade wenn man jetzt eben so Aufnahmen standardisiert macht, dass die eben immer zur gleichen Zeit oder ja eben auch am gleichen Ort ist, da hört man dann in den Aufnahmen schon eben, wie viele verschiedene Vogelarten da zum Beispiel singen. Und das kann man dann eben auswerten und eben sich anschauen, wird man wahrscheinlich sehen, dass da die Arten abnehmen. Und es ist aber schön, dass du das gerade erwähnst, weil da gibt es jetzt ein tolles Projekt dazu, eine Mitmachaktion, wo eigentlich jeder selbst das ausprobieren kann und aufnehmen. Und zwar heißt das Projekt Dawn Chorus. Wahrscheinlich weiß man jetzt eh schon, worum es sich da handelt. Also es geht darum, dass man den Morgengesang aufnimmt. Und zwar gerne einfach zu Hause im Garten. Kann man bequem übers Handy aufnehmen. Da gibt es eine App dazu, die man sich runterladen kann. Und einfach mal eine Minute lang eben zeitig in der Früh, man braucht gar nicht aufstehen, nur aus dem Bett kurz raus, Handy ins Fenster legen und die Aufnahme starten und dann eben hochladen. Und das wird dann vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern ausgewertet in Zusammenarbeit mit uns, mit dem LBV. Und da kann man sich dann eben über die Jahre anschauen, wie sich da die Artzusammensetzung verändert. Mhm. Da gibt es sogar einen wissenschaftlichen Zweig dazu, also der heißt Soundscape Ecology, der sich das eben ganz genau anschaut, eben praktisch so das Gesamtbild in einer Landschaft, das akustische Gesamtbild praktisch. Mhm.
Ja, dieses Citizen Science Projekt, was auch ein Kunstprojekt ist, das wurde ja auch durch den Corona-Lockdown so ein bisschen inspiriert oder ins Leben gerufen, sage ich mal. Also das Biotopia Naturkundemuseum hat eben ja halt auch festgestellt, dass während Corona es einfach viel ruhiger wird und man dadurch mehr Vögel hört und auch die Menschen viel mehr Aufmerksamkeit gegenüber den Vögeln hatten. Also wir haben das auch beim LBV immer als Rückmeldung bekommen. Auf einmal hören die Leute den Vögeln zu und ja, das wurde eben zum Anlass genommen, hier so ein Mitmachprojekt, ein bürgerwissenschaftliches Projekt zu machen, wo man eben Vogelstimmen aufnehmen und melden kann.
Das hat man, wenn ich ganz kurz noch was sagen darf, eben zum Hintergrundgeräusch. Also das fällt einem dann halt schon besonders auf, wenn man sich jetzt mal wirklich mit Vögeln beschäftigt und im Gesang und eben versucht, die schön zu hören, dass da ständig entweder ein Auto durchfährt oder der Nachbar gerade Rasen mäht oder sonst irgendwo eine Kreissäge läuft oder wenn gar nichts ist, dann fliegt ein Flugzeug oben drüber. Und es sind eigentlich ständig Hintergrundgeräusche da. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, ich meine, die Vögel, die müssen mit denen leben. Also die Vögel können da jetzt nicht sagen, gut, jetzt warte ich, bis es mal ruhig ist und dann singe ich und kriege meine Stimme wirklich schön hinaus. Und die haben sich auch teilweise dran angepasst. Also da gibt es auch wieder wissenschaftliche Studien dazu, dass eigentlich Vögel, die jetzt an Straßennähe oder so leben, dass die lauter singen und dass die eigentlich auch ihre Gesänge in einen höherfrequenten Bereich verlegt haben. Also damit sie praktisch noch mehr eben über diesen niederfrequenten Straßenlärm oder sonstigen menschlichen Lärm eben drüber kommen und sich da eben Gehör verschaffen.
Das Schöne ist ja auch an dem Dawn Chorus-Projekt, dass ich ja keine Vogelstimmen erkennen muss, um mitmachen zu können. Also ich kann ja wirklich, wie du vorhin beschrieben hast, das einfach nur aufnehmen und es läuft dann quasi. Lohnen sich denn solche Citizen Science-Projekte? Also was bringt es denn der Forschung, wenn Laien oder Bürger oder Leute, die jetzt da vielleicht ja, ein bisschen plump gesagt, jetzt keine Ahnung davon haben, wenn die da mitmachen.
Also ich glaube, gerade bei dem Projekt ist es wirklich toll, dass man ja praktisch die Aufnahme bekommt. Und man muss wirklich keine Vögel dazu kennen, sondern man braucht nur das Handy und macht eben die Aufnahme und schickt das dann ein. Und das Ziel ist natürlich auch, dass diese Aufnahmen dann ausgewertet werden und man bekommt dann auch mal Feedback zurück, eben welche Arten da eigentlich gesungen haben. Das wird noch ein bisschen dauern, weil eben die Auswertungen sind nicht so einfach. Und das Schöne eben bei diesen Bürgerwissenschaftsprojekten ist ja natürlich auch, dass sehr viele Leute mitmachen. Daher ist es eben für Wissenschaftler so wichtig oder so toll, eben solche Projekte zu initiieren, weil man einfach Daten von so vielen verschiedenen Gebieten, Gärten, Städten und so weiter bekommt, die man eigentlich als Wissenschaftler ja selbst nie aufnehmen könnte. Vor allem nicht, wenn man sich immer noch so spezialisiert auf, es soll am Morgen sein und es soll auch noch in einem bestimmten Zeitraum sein. Und zwar hauptsächlich eigentlich im Monat Mai läuft dieses Projekt, weil da einfach die meisten Vögel singen. Und ja, also als Einzelperson oder selbst mit 2, 3 Leuten wird man das nie schaffen. Aber wenn eben jeder mitmacht in Bayern, dann kriegt man wirklich ein tolles Bild davon, welche Vögel wo singen und was sich da dann vielleicht ändert.
Wenn ich denn jetzt Vogelstimmen lernen möchte und damit anfangen möchte, wie mache ich das am besten?
Ja, das ist eigentlich genauso wie eine Fremdsprache lernen. Also da muss man sich wirklich die Zeit dazu nehmen. Man muss viel üben. Und gerade bei den Vogelstimmen ist es wirklich auch gut, wenn man die Vögel sieht und hört, weil dann kann man das einfach wirklich wunderschön verbinden und das prägt sich dann einfach viel, viel besser bei uns im Gehirn ein und man kann sich dann wieder gut dran erinnern. Es hilft natürlich auch, wenn man mit Experten unterwegs ist, also wenn man bei Exkursionen zum Beispiel mitgeht, da bieten wir ja die einzelnen Kreisgruppen sehr viele Exkursionen eigentlich an, gerade jetzt im Frühjahr eben spezielle Vogelstimmen-Exkursionen, weil das natürlich auch nochmal ganz, ganz schön ist, wenn man da eben unterwegs ist und jemand einem sozusagen den Vogel zeigt und ihm sagt, ach, hör doch mal, da singt der Zilpzalp oder hörst du das? Das ist Rotkehlchen wieder. Und ja, also das einfach eben die Übung und immer weitermachen und dann kriegt man das schon. Ja.
Und man kann sich dann halt auch sicher sein, dass der Experte, mit dem man die Führung macht, das halt auch sicher bestimmen kann. Also man irrt sich nicht, man hat keine Fehlerquote sozusagen.
Genau, also man lernt nichts Falsches praktisch. Das ist halt, genau, wie bei einer Sprache, da braucht man auch immer die Bestätigung, dass man da jetzt verstanden wird. Ja.
Du hast vorhin schon gemeint, dass es auch manche Arten gibt, die man recht gut erkennen kann, wie zum Beispiel den Zilpzalp. Den wollen wir uns jetzt auch nochmal anhören mit seinem markanten Gesang.
Ja, das war jetzt schon recht flott, der Zilpzalp da. Also die können es auch langsamer machen. Also da gibt es gut Variationen in der Schnelligkeit. Hängt wahrscheinlich auch jetzt vom Erregungszustand des Vogels ab. Also es kann schon sein, dass da jetzt vielleicht ein Weibchen in der Nähe war und drum hat er da jetzt eben schneller hintereinander gerufen. Ja.
Ich habe mich nämlich schon gefragt, weil ich dachte mir auch, es gibt ja auch immer diese Merksätze oder eben Vögel, die ihren Namen singen, wie der Zilpzalp oder der Kuckuck, was so ein bisschen helfen kann, das zu lernen. Aber ich finde es manchmal schon schwierig, das rauszuhören. Also es braucht, glaube ich, schon einiges an Übung, oder?
Ich glaube, gerade auch bei diesen Merksprüchen ist es so, dass jeder für sich seinen eigenen Merkspruch finden muss. Also mancher hört da eben Zilpzalp raus, der nächste hört Chiff-Chaff, Chiff-Chaff, das ist der englische Name. Also ja, es ist, man muss einfach was finden, was man mit diesem Vogel assoziieren kann und so kann man sich dann am besten merken.
Dann haben wir noch eine andere Kandidatin, die man auch sehr gut erkennen kann.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Also für den Laien hört sich der Vogel jetzt wahrscheinlich so ähnlich an, wie vorher gerade der Zilpzalp, den wir gespielt haben. Da ist schon so ähnlicher Rhythmus drinnen. Aber das war jetzt eine Kohlmeise. Aber was man bei der jetzt auch noch schön gehört hat, ist, dass sie da den Gesangstyp gewechselt hat während der Aufnahme. Also es war am Anfang nur kurz eben so dieser Zilpzalp-ähnliche Gesang. Mhm. Und dann plötzlich hat sie gewechselt und hat dann eben mit diesem anderen weitergemacht, der auch wieder so ähnlich war, ähnlicher Rhythmus, aber doch andere Noten. Und da hilft es dann halt wirklich, wenn man sich das grafisch veranschaulichen kann, da sieht man dann wirklich schöne Unterschiede.
Das mit dem Wechsel ist mir auch aufgefallen. Und da habe ich mir nämlich gedacht, oh Mann, jetzt habe ich mir den ersten Ruf quasi eingeprägt. Damit könnte ich jetzt eine Kohlmeise erkennen. Aber jetzt singt die Wand anders, natürlich anders. Aber so ist es bei uns Menschen ja auch. Also es ist ja eigentlich ganz normal, dass es nicht immer exakt gleich klingt.
Genau, das heißt, man muss sich dann eben irgend so Merkmale suchen, die jetzt dann wirklich halt für den Vogel spezifisch sind. Also sei es jetzt eben der Rhythmus ist es oft oder doch auch die Tonlage. Weil zum Beispiel eine Blaumeise ist ein kleinerer Vogel als die Kohlmeise, die singt ein bisschen höher in der Stimmlage. Und ist ja bei uns Menschen genau das Gleiche, eben wie du sagst. Also den Freunde erkennt man ja auch meistens eigentlich an der Stimmlage. Also wer sich am Telefon meldet, weiß man ja meistens sofort, wer das ist. Und so ähnlich ist es bei den Vögeln auch.
Dann hören wir uns die Blaumeise doch gleich im Vergleich auch nochmal dazu an.
Ja, die hat jetzt schon einen ganz anderen Gesang als die Kohlmeise. Also die fängt wirklich so schön hoch mit so ein paar Noten an und geht dann so über die Mitte hinunter in diesen längeren Trill zum Schluss. Aber weißt du was, Steffi, das ist nämlich auch interessant. Sie singt nämlich nur so, wo auch die Kohlmeise vorkommt. Also das heißt, wenn eine Blaumeise in einem Gebiet oder in einer Gegend vorkommt, wo es gar keine Kohlmeisen gibt, dann haben die eigentlich auch oft einen Gesang, der eher kohlmeisenähnlich ist. Und jetzt nicht so dieser typische Blaumeisengesang mit dem Trill hinten.
Ah, okay. Das heißt, die Vögel passen sich dann auch an die anderen Vögel in ihrer Umgebung an, sozusagen.
Genau, also die hören natürlich auch zu, was sich so um sie herum tut. Und vielleicht ist es auch einfacher, eben so Gesang wie die Kohlmeise zu produzieren und als nicht unbedingt diesen Trill hinten noch dran zu haben. Weil da kommt es ja wieder darauf zurück, dass der Gesang auch an die Weibchen gerichtet ist. Und die Weibchen, das sind meistens bei den Singvögeln die, die ihren Partner wählen. Das heißt, die versuchen da irgendwas rauszulesen aus dem Gesang. Und als Wissenschaftler versucht man dann herauszufinden, was ist es, was sie da rauslesen können. Und da denken wir halt oft dann so, dass sie halt schauen wollen oder hören wollen, wie gut dieses Männchen ist, wie gut das zum Beispiel den Gesang gelernt hat. Und gerade so ein Trill, der ist ja relativ schwierig zu produzieren. Also wenn die den singen, dass man da immer die gleichen Noten mit den gleichen Abständen und so hat und auch möglichst langen Trill hat. Das heißt, das verlangt dem Männchen schon was ab. Und wenn er da jetzt eben einen anderen Gesang wählen kann, der jetzt eben vielleicht nicht so schwierig ist, dann wird er das vielleicht vorziehen.
Jetzt ist Vogelstimmenlernen vielleicht schon ein sehr spezielles Hobby oder Leidenschaft. Was bringt es denn Leuten, die jetzt da nicht so sehr in der Materie sind, trotzdem ein paar Vogelstimmen zu erkennen?
Es ist einfach so, dass Vögel wirklich überall vorkommen. Also das sind einfach Wildtiere, die wir immer wieder sehen. Und viele von uns haben ja auch Spaß dran, eben Vögel zu füttern. Das heißt, man lockt sie eigentlich zu sich im Garten. Und dann sieht man viele Vögel. Das ist natürlich auch schön, dass die dann nah an die Futterstelle kommen und man kann sich an ihrem bunten Gefieder und auch sonst an ihrem Verhalten erfreuen. Aber gerade jetzt im Frühling, und ich schaue da jetzt gerade beim Fenster auch raus, das Laub kommt wieder raus, also die Blätter sind an den Bäumen, da wird es einfach immer schwieriger, die Vögel zu entdecken. Und da hilft es dann natürlich schon, wenn man die auch am Gesang erkennt. Das heißt, man hat dann wirklich einen ganz anderen Überblick auch über welche Arten jetzt bei einem im Garten vorkommen, wenn man jetzt nicht nur visuell geht, wenn man sieht. Manche von den Vögeln, die kommen vielleicht auch gar nicht an die Futterstelle oder sind da eigentlich recht heimlich. Zum Beispiel Rotkehlchen. Ich erinnere mich nur an unsere letzte Stunde der Gartenvögel-Live-Zählung. Da hatten wir Probleme, das Rotkehlchen zu entdecken, weil es war einfach immer irgendwo unten und nur ganz kurz rausgekommen, hat sich schnell was zum Fressen geholt und war schon wieder weg. Aber singen gehört haben wir es dann auf alle Fälle. Und also da kann man dann wirklich schön nach dem Gesang gehen.
Jetzt ist es ja auch generell so, dass wir immer sagen, dass Vogelbeobachtung Spaß macht, dass es glücklich macht, in der Natur zu sein. Was sagt da denn die Wissenschaft oder die Forschung dazu? Also woran liegt das, dass uns die Natur gut tut?
Also da gibt es jetzt viele Studien und da kommen ständig neue raus, die das eben wirklich zeigen, dass eben gerade zum Beispiel auch Vogelstimmen, dass das direkt auf unser Gehirn und auf die Hormone wirkt. Also dass da zum Beispiel Serotonin ausgeschüttet wird, also das Glücklichsein-Hormon praktisch. Und ja, also da, und auch wenn man eben die Vögel beobachtet, dass das einfach schön ist, dass es einfach eine gute Verbindung auch mit der Natur ist, dass uns das entspannt, dass wir einfach, da merkt man dann halt wieder, dass wir doch einfach so uns entwickelt haben, also jetzt nicht auf ein Handy, auf dem Bildschirm zu starren oder auf dem Computer, sondern dass uns das doch einfach viel mehr anspricht, wenn man jetzt eben irgendwo in der Natur draußen ist und da eben was wirklich Lebendiges sieht.
Hören die Menschen dann mittlerweile den Vögeln vielleicht zu wenig zu?
Das glaube ich auf alle Fälle. Und vor allem die Vögel gehen halt auch unter im sonstigen Lärm. Also gerade wenn ich jetzt so an die Großstadt oder so denke, ja, es ist einfach so viel los. Und dass sich die Vögel da überhaupt noch verständigen können, ist teilweise eigentlich ein Wunder. Weil wenn man jetzt eben denkt, man hat eben den ganzen Straßenlärm, Autolärm, dann hat man eben noch schreiende Kinder, man hat noch Sirenen zum Beispiel, die gehen, oder man hat dann eben wieder die Flugzeuge, also da ist einfach so viel, oder Handys oder Leute auch reden. Natürlich ist es jetzt auch so, gerade wenn man jetzt irgendwo in ein ganz natürliches Habitat oder in einen Lebensraum geht, da ist es ja auch oft nicht ganz still. Also wenn ich da so an einen Gebirgsbach oder so denke, der macht eigentlich auch ganz schön Lärm. Und an sowas passen sich die Vögel natürlich auch an. Also vielleicht kommt daher auch ihre Anpassungsfähigkeit, dass eben da doch die Vögel, die es jetzt schaffen, auch mit uns und bei uns im Siedlungsraum zu leben, dass die sich eben auch an den Lärm ganz gut anpassen können.
Jetzt hast du ja eben schon gemeint, dass so im April und Mai, wo die Blätter noch nicht komplett an den Bäumen hängen, eigentlich eine sehr gute Zeit ist, um Vögel zu beobachten und um Vögel an ihrer Stimme zu erkennen. Wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, dass man im Mai bei Dawn Chorus mitmachen kann, also wo man eben die Vogelstimmen aufnehmen kann und dann eben der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Es gibt im Mai aber noch eine weitere bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion, nämlich die Stunde der Gartenvögel. Die findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mai statt, am Wochenende vom 13. bis zum 15. Mai. Und da kann man sich dann einfach eine Stunde Zeit nehmen, die Vögel beobachten, zählen, immer die höchste Anzahl einer Art, die man gleichzeitig sieht, und dann dem LBV melden. Und das Schöne an der Aktion ist, dass die wirklich sehr für Anfänger geeignet ist, weil man da eben keine Vogelstimmen erkennen muss, sondern man kann es einfach optisch erkennen. Warum sollte man denn bei der Stunde der Gartenvögel mitmachen?
Also die optische Erkennung ist eigentlich auch oft gar nicht so leicht. Es ist nämlich auch so, dass bei uns die Vogelartenkenntnis eigentlich leider sehr abnimmt in der Bevölkerung. Und daher ist eigentlich die Stunde der Gartenvögel wirklich eine gute Möglichkeit, dass man sich mal auseinandersetzt mit den Vogelarten, dass man mal genauer schaut. Also ich habe schon von so vielen Leuten gehört, die da mitgemacht haben, dass sie mir dann erzählen, sie haben nie gewusst, dass es da zwei verschiedene Sperlingsarten gibt und dass sie sogar beide bei ihnen im Garten vorkommen. Sie haben halt immer gedacht, ja, das ist der Spatz, haben nie genauer hingeschaut. Und jetzt durch die Aktion, wo sie auch jede Menge Informationsmaterialien dazu gibt, also bei uns auf der Webseite kann man sich eben Sachen runterladen, es gibt Flyer dazu, es gibt sogar Videos, die man sich vielleicht schon vorher anschauen möchte, wo man eben die verschiedenen Vogelarten schon kennenlernt, also die häufigen, die halt bei uns in den Gärten vorkommen. Und da findet man dann eben raus, dass es einen Haussperling gibt und einen Feldsperling. Und dass die eben auch sogar in den gleichen Gärten gemeinsam vorkommen. Aber man darf natürlich auch nach Vogelstimmen die Vögel melden bei der Stunde der Gartenvögel. Also es muss nicht unbedingt nur sein, wen man jetzt sieht. Wenn man also eben wirklich gemütlich draußen im Garten sitzt bei einer Tasse Tee und da Vögel beobachtet und man hört jetzt eben das Rotkehlchen hinter sich aus der Hecke singen, darf man den auch gerne notieren. Mhm. Und gerade nach der Stimme ist es vermutlich nur ein Vogel. Also das heißt, man kann da getrost eins hinschreiben. Und wenn man dann eben schon ein bisschen auf die Vogelstimmen aufpasst, dann kann man während der Stunde natürlich auch mal für eine Minute lang das Handy rauslegen und über die Dawn Chorus App eine Aufnahme machen und uns die dann schicken, beziehungsweise eben für Biotopia, das Naturkundemuseum Bayern, hochladen. Dann haben wir wieder da einen Datenpunkt. Denn man hat dann nämlich beides. Man hat die visuelle Beobachtung und man hat auch die akustische Aufnahme, wo dann Experten eben dann das analysieren können und einfach mal schauen, welche Arten haben Sie jetzt da in der einen Minute gehört.
Perfekt, ja, dann wissen wir ja alle, was wir im Mai fleißig machen werden. Vögel beobachten und Vogelstimmen erkennen. Eine Frage, die ich meinen Gästen auch immer stelle, ist die Frage, was ist denn dein Lieblingsvogel?
Also mein Lieblingsvogel, das ist meistens der, den ich gerade in dem Moment sehe. Weil es ist einfach schön, also jeder Vogel hat so was Eigenes. Und eben manche sind halt besonders schön vom Gesang her. Andere wie die Blaumeise halt einfach, weil ich sie schon so gut kenne, weil ich meine Diplomarbeit und Doktorarbeit drüber geschrieben habe und sie wirklich gut untersucht habe. Und manche Vögel zum Beispiel, die sind wie die Rabenkrähe oder auch Kolkrabe natürlich, die sind sehr sozial und die haben einfach zeigen so tolle Verhaltensweisen, dass es einfach wirklich spannende Vögel sind. Und das Schöne beim Vogelbeobachten ist auch noch, dass man jedes Mal was Neues entdeckt. Also es wird nie langweilig. Selbst wenn ich wieder einen Haussperling sehe, schaue ich gerne ganz genau hin, weil der macht bestimmt irgendein Verhalten oder zeigt irgendwas, was ich vorher noch nie gesehen habe bei Haussperlingen.
Was genau hast du dann an der Blaumeise für deine Doktorarbeit erforscht?
Also bei der Blaumeise hat mich hauptsächlich die Kommunikation interessiert. Also eben wie die Vögel miteinander sich verständigen über Gesang, wie eben die Weibchen ihre Partner wählen und dann aber eben auch, wie die Männchen eben ihre Reviere verteidigen, ob sie da zum Beispiel eben Nachbarn erkennen, also jetzt ein anderes Männchen, das direkt an ihr Revier anschließend lebt oder sein Revier hat. Und genau, und da auch vor allem eben der Morgengesang, einfach weil da die Vögel eben so speziell singen. Oder es ist eigentlich der gleiche Gesang wie tagsüber, aber sie singen einfach wirklich sehr kontinuierlich im Vergleich jetzt zu tagsüber.
Was ist für dich dann das Besondere an der Forschung zu Vögeln oder zu Vogelstimmen?
Das Schöne ist bei der Forschung, dass man da eigentlich Arbeit und Hobby auch gut verbinden kann. Weil ich bin einfach begeisterte Ornithologin und bin gern draußen unterwegs, beobachte die Vögel, höre mir gern die Vögel an und hinterfrage dann aber oft auch eben, warum singt der jetzt so oder warum zeigt der Vogel jetzt genau dieses Verhalten. Und da kann man sich, also ich habe das gemerkt bei meiner Doktorarbeit, da kriegt man dann immer wieder ganz spannende neue Fragestellungen. Also da kommen einem immer wieder Ideen, selbst wenn man es eben eine andere Art beobachtet und ja, kann dann einfach wieder rückschließen auf seine. Und vielleicht was auch noch schön ist, wenn man Vogelgesang untersucht oder auch Vögel allgemein, dass man die Tiere eigentlich sieht. Also eine Kollegin von mir hat Swift Foxes, eine Fuchsart, in Colorado untersucht und die hat eigentlich ihre Tierart fast nie gesehen, weil die sind nachtaktiv. Sie hat sie schon jedes Tier einmal fangen müssen, dann haben die einen Radiosender bekommen und sie hat sie dann praktisch mit einer Antenne verfolgen können. Das heißt, ja, die Signale, die sie von ihren Tieren gekriegt hat, waren halt immer nur Piepsignale. Dann hat sie gewusst, okay, das Tier hat den Sender noch, aber man sieht sie nie. Und das ist halt das Schöne bei Vögeln, dass man sie einfach so gut beobachten kann.
Schön. Ja, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch und dass wir alle jetzt ein bisschen mehr über Vogelstimmen und über die Wissenschaft dahinter gelernt haben. Dankeschön, Angelika.
Ja, gerne. Es hat Spaß gemacht.
Seit dem Gespräch mit Angelika gehe ich mit offenen Ohren durch die Welt. Mittlerweile erkenne ich sogar schon Blaumeise und Zilpzalp am Gesang. Vielleicht konnten wir euch ja etwas anstecken, den Vögeln in eurer Umgebung genauer zuzuhören. Die Gesänge unserer heimischen Vogelarten könnt ihr euch auf den Artenporträts unserer Webseite anhören unter lbv.de/vogelporträts. Alle Informationen zur Stunde der Gartenvögel und zu Dawn Chorus findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Genießt den Frühling und bis zum nächsten Mal! I'm